Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Geld und Leben. Vor wenigen Tagen hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen seit langer Zeit wieder um einen Viertelprozentpunkt erhöht. Damit bekommt Geld einen höheren Preis. Warum das gemacht worden ist, welche Folgen das für Anlegerinnen und Anleger, für Kreditnehmer und die gesamte Wirtschaft hat und ob wir die Inflation dadurch in den Griff bekommen, darüber rede ich heute mit dem Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Martin Kocher. Martin Kocher ist Ökonom, er war Chef des Instituts für höhere Studien, er war Arbeits- und Wirtschaftsminister und seit Herbst 2025 ist er Gouverneur der Österreichischen Nationalbank und damit auch Mitglied des EZB-Rats, also jenes Gremiums, das in der Europäischen Zentralbank über die Zinsen und die Geldpolitik Europas mitentscheidet. Schön, dass Sie da sind, Herr Kocher.
Vielen Dank für die Einladung, gerne.
Herr Kocher, beginnen wir gleich mit der Zinserhöhung. Die ist ja im EZB-Rat einstimmig erfolgt. War das tatsächlich so klar, dass man die Zinsen erhöhen soll?
Wir hatten ja eine neue Prognose, die vorgestellt wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EZB. Es ist klar, dass sich der Inflationsdruck erhöht hat. Wir haben jetzt über eine längere Phase höhere Energiepreise gesehen. Wir sehen auch erste indirekte Effekte auf andere Preise, noch keine Zweitrundeneffekte, die kommen dann, wenn bei den Lohnverhandlungen möglicherweise höhere Abschlüsse entstehen aufgrund der höheren Inflationsrate. Aber es gab genug Evidenz dafür, dass die Inflationsrate zu hoch ist und eben nicht nur über einige Monate, sondern auch perspektivisch auf das Jahr 2027. Mhm. Und unser Ziel ist mittelfristig 2% Inflation zu erreichen, das wird als Preisstabilität definiert und damit war auch klar, dass es einen Schritt braucht. Das ist ein kleiner Schritt, ein kleiner Zinsschritt, aber es war notwendig. Wir wollen unnotwendige Zinsschritte nach oben vermeiden natürlich. Jeder Zinsschritt nach oben bremst die Investitionen, aber wenn sie notwendig sind, um Preisstabilität zu erreichen, unser oberstes Ziel, dann müssen sie auch passieren und wenn sie dann früher passieren, wirken sie auch stärker und sind damit auch weniger kostspielig für die Wirtschaft, als wenn es zu spät wäre. Und damit war klar, dass letzte Woche eine Entscheidung getroffen werden
musste. Das hat man ja der EZB vorgeworfen, dass sie zuletzt etwas zu spät reagiert hat.
Ja, die Lage war natürlich 2022 eine ganz andere. Die Inflation damals zu der Phase war noch viel höher, aber man hatte das Anleihenankaufprogramm, man kam aus einer Pandemie, ganz andere Konstellation. Aber es stimmt natürlich im Nachhinein betrachtet, war es so, dass man lange nicht reagieren konnte oder nicht reagieren wollte. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht dabei war. Und es ist klar, dass auch jetzt die Notwendigkeit da ist, etwas zu tun. Und deswegen war klar für alle Mitglieder des EZB-Rats, jetzt eine Entscheidung zu treffen und die Zinsen um diese 25 Basispunkte zu erhöhen.
Sie haben ja die Ursachen für die Inflation schon zum Teil benannt, nämlich die hohen Energiepreise, die aber eine exogene Ursache hat, nämlich den Krieg im Iran, der sofort die Energiepreise in die Höhe schnellen ließ. In Europa, vor allem in Deutschland und in Österreich, ist die Wirtschaft gerade so im Begriff gewesen, leicht anzuspringen. Läuft man da nicht Gefahr, mit höheren Zinsen das gleich wieder abzuwürgen?
Wir hatten tatsächlich und im Nachhinein betrachtet noch stärker, als wir das damals wussten, das vierte Quartal 2025 und das erste Quartal 2026 ein stärkeres Momentum, also höhere Wachstumsraten. Es ging gerade nach oben nach einer längeren Phase, gerade auch in Deutschland, der Stagnation und der Rezession. Aber in Österreich hatten wir schwache Wachstumsraten, auch eine Rezession. Und diese Dynamik nach oben wurde abgewürgt durch die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen und Mittleren Osten. Natürlich ist es so, dass wir immer unnotwendige Zinserhöhungen vermeiden wollen, weil es klar ist, dass Zinserhöhungen immer zu einer Abschwächung der Investitionen führt und damit mittelfristig auch die Konjunktur etwas dämpft. Andererseits haben wir gesehen, in der letzten Inflationsperiode 2022, 2023, auch noch leicht 2024, wie kostspielig eine zu hohe Inflationsrate ist. Deshalb ist klar, Man muss frühzeitig reagieren, um eben zu verhindern, dass sich die Inflation verfestigt. Und damit muss man auch gewisse Kosten in Kauf nehmen, wenn sie nicht angenehm sind. Es ist für alle, für die Wirtschaft, für alle Beteiligten, für die Bürgerinnen und Bürger besser, wenn früher Zinsschritte gesetzt werden und eben eine solche Maßnahme nicht verzögert wird.
Jetzt hat man ja lange Zeit, war man gewohnt an niedrige Zinsen und dann ist die Inflation so stark gestiegen, sodass man reagieren musste und die Menschen waren plötzlich mit etwas konfrontiert, das wieder völliges Neuland war. Man hat gesehen, wie schrecklich die Auswirkungen von Inflation sind. Jetzt gibt es das Bedürfnis, dass man die Inflation im Griff hat. Das ist ein allgemeiner Konsens. Kann man davon ausgehen, dass man die Inflation tatsächlich im Griff hat?
Die EZB und alle Mitglieder des EZB-Rats sind vollkommen entschlossen, das Inflationsziel, dass wir haben, diese 2% durchzusetzen in der mittleren Frist. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine Diskussionen. Jetzt kann man nie sagen, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt. Man kann nie sagen, wie sich vor allem die Geopolitik darstellt, welche Folgen es vielleicht noch gibt. Ich hoffe sehr, dass es zu einer Befriedung der Region kommt. Aber es kann auch wieder anders sein. Man muss aufmerksam bleiben. Und wir haben ja alle paar Wochen, alle sechs Wochen die Möglichkeit nachzusteuern und die geldpolitische Ausrichtung so zu gestalten, dass mittelfristig unser Ziel erreicht wird.
Wenn ein Präsident wie Donald Trump sagt, ich liebe die Inflation und dann auch noch sagt, dass Zölle sein Lieblingswort sind, was denkt man sich da als vernunftorientierter Ökonom?
Also im Ersten, glaube ich, alle, die zuhören, zuschauen, wissen, dass Inflation nichts Gutes ist. Das weiß, glaube ich, auch der amerikanische Präsident. Warum er dann sowas sagt, da will ich nicht spekulieren. Die Zölle haben einen Grund, das liegt in dem hohen Handelsbilanzdefizit der USA. Das sind die falsche Maßnahme dafür. Und man sieht auch, dass sie vor allem dazu führen, dass die Preise in den USA steigen. Zölle sind nichts anderes wie Steuern auf Importe. Und ein Gutteil dieser Steuern, wissen wir jetzt auch, und das war davor auch schon klar, zahlen die Konsumentinnen und Konsumenten. Und das ist nicht in einer Situation, wo es ohnehin höhere Preise gibt, nicht optimal. Im letzten Monat war die Preissteigerung in den USA 4,2%, um einiges höher als im Euroraum, bei ungefähr gleicher Betroffenheit durch die Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten. Und die Zölle spielen da eine ganz große Rolle. Und jetzt kann man diskutieren, ob es bessere Maßnahmen gäbe. Ich bin überzeugt davon, dass es bessere Maßnahmen gäbe, um eben die Dinge, die wichtig sind in den USA wirtschaftlich, auch umzusetzen. Aber man kann wirtschaftliche Gesetze zwar kurzfristig vielleicht politisch etwas abdämpfen, verändern, langfristig kann man sie nicht außer Kraft setzen und Zölle führen eben zu Preissteigerungen im Inland.
Wir haben, Sie haben die Zweitrundeneffekte schon angeschnitten. Nach der letzten Inflationswelle, die wir zu gewärtigen hatten, gab es dann auch diese Zweitrundeneffekte, weil die Löhne besonders stark stiegen, also zuallererst einmal im öffentlichen Dienst und in der Folge auch in der privaten Wirtschaft. Jetzt sind die Lohnabschlüsse ja so, dass sie zum Teil etwas unterhalb der Inflationsrate abgeschlossen werden. Ist das ein Hoffnungsschimmer, dass Österreich wieder etwas wettbewerbsfähiger werden könnte?
Zum einen verstehe ich natürlich die Gewerkschaften, die sagen, sie wollen die Kaufkraftverluste, die entstehen durch Inflation, auch ausgleichen über die Lohnverhandlungen. Jetzt muss man dazu sagen, beim Kaufkraftverlust muss man nicht auch berücksichtigen, welche staatlichen Leistungen gemacht werden. Das war ja 2022, 2023 sehr umfangreich. Und man muss die Wettbewerbsfähigkeit im Blick haben. Und wir hatten tatsächlich einige Jahre, wo Österreich und ganz Europa an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Und das ist etwas, was dann irgendwann Schwierigkeiten verursacht am Arbeitsmarkt, für die Industrie, für die exportorientierte Industrie vor allem, weil man eben zu hohe Kosten und damit zu hohe Preise am Weltmarkt hat. Da braucht es eine kluge Balance, das war in Österreich auch immer der Fall. Eine gewisse Zurückhaltung hilft natürlich jetzt den Unternehmen, die exportorientiert sind. Man muss auch, glaube ich, unterscheiden zwischen den verschiedenen Unternehmen, die sehr unterschiedlich von den Preissteigerungen durch erhöhte Löhne betroffen sind. Allerdings ist es noch wichtiger aus meiner Sicht fast, neben dem, was jetzt an Kostenbewusstsein entstanden ist, auf allen Seiten zu schauen, dass wir wieder produktiver werden. Wir hatten über lange Phasen höhere Produktivitätsgewinne als viele andere europäische Staaten. Das hat uns erlaubt, auch höhere Lohnsteigerungen zu finanzieren. Die Unternehmen waren wettbewerbsfähig. Und das hatten wir in den letzten Jahren nicht mehr. Wir hatten sogar einzelne Jahre, wo die Produktivität im Durchschnitt in der Gesamtwirtschaft zurückging. Und das ist etwas, wo dann klarerweise die Wettbewerbsfähigkeit wirklich auch unter Druck gerät. Und alles zu tun, um innovativer, flexibler zu werden, schneller zu werden und damit produktiver, wird ein wichtiger Bestandteil einer Strategie in Europa sein. Nur mit Kostenzurückhaltung kann man diesen Ausgleich nicht schaffen. Das wäre auch nicht im Sinne derjenigen, die dann darunter leiden, weil sie eben einen Kaufkraftverlust erlitten hätten.
Mhm. Was bedeuten die steigenden Zinsen für die Anleger? Automatisch höhere Erträge?
Wir werden sehen, wie stark und wie schnell sich das durchsetzt, aber klarerweise sieht man, dass es Effekte gibt, jetzt schon. Die Zinserhöhung war ja von vielen Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern auch erwartet worden und tendenziell ist das für Sparerinnen und Sparer eine gute Nachricht. Die Zinsen und die Erträge werden nach oben gehen, aber wie schnell das passiert, ist immer eine Frage. Das hängt davon ab, wie lange auch Einlagen gebunden sind und so weiter, aber tendenziell wird es da auch nach oben gehen.
Die Sparquote war ja in Österreich eine Zeit lang extrem hoch, ist sehr stark gestiegen. Man hat sogar von Angstsparen gesprochen. Jetzt sinkt sie wieder etwas. Ist das Angstsparen vorbei?
Die Unsicherheit ist weiter hoch. Und wir sehen das sowohl bei den Haushalten, wo immer noch mehr gespart wird als in den Zeiten vor der Pandemie, als auch bei den Unternehmen, die sich bei Investitionen zurückhalten. Aber es ist so, dass der Höhepunkt der Sparquote, den wir erlebt haben, 2020 war der erste Höhepunkt, da war es gezwungen, weil man teilweise kein Geld ausgeben konnte, weil es viele Schließungen gab. Und dann wieder 2023, 2024, dass dieser Höhepunkt überschritten ist und die Sparquote wieder zurückgeht. Es gibt mehrere Erklärungen. Ein Teil ist sicher die Unsicherheit und die Angst vor der Zukunft in gewisser Weise. Eine Erklärung ist auch, dass natürlich bei steigenden Preisen auch vielleicht Haushalte, die sich's leisten können, etwas mehr sparen, weil sie nicht bereit sind, die höheren Preise sofort zu akzeptieren und sich daher zurückhalten, weil sie die Preise zwar jeden Tag sehen, psychologisch, aber nicht sehen, dass auch ihre Kaufkraft über die Löhne und über andere Maßnahmen gestiegen ist oder zumindest konstant geblieben ist. Also das pendelt sich erst ein. Es gibt also mehrere Gründe, warum die Sparquote jetzt zurückgeht und wieder sich langsam dem Niveau annähert, wo wir 2018, 2019 waren.
Die Nationalbank beobachtet ja sehr genau das Anlage- und Kreditverhalten der Österreicherinnen und Österreicher, der Unternehmen. Investieren die Menschen in Österreich in die richtigen Anlageprodukte?
Es gilt für ganz Europa, dass wir einen sehr hohen Anteil in niedrig verzinsten Spareinlagen, Sparprodukten haben und dass die Kapitalmarktquote gering ist. Jetzt kann man keine allgemeinen Aussagen treffen. Das hängt natürlich von der eigenen Risikoneigung ab. Das hängt auch natürlich von dem Sparziel ab. Aber klar ist, dass wir insgesamt in Europa zu wenig Kapital in den Kapitalmarkt bringen und damit auch uns Chancen vergeben, dass Unternehmen in Europa rascher wachsen können, die dann Eigenkapital brauchen und nicht über die Kreditfinanzierung genug Kapital bekommen. Und es fließt auch viel Kapital ab. Jedes Jahr fließen aus Europa 200, 300 Milliarden in die USA, in die dort schnell wachsenden Unternehmen. Das heißt, wir müssen attraktiver werden als Kapitalmarkt. Das liegt also nicht nur daran, dass weniger bei uns in den Kapitalmarkt fließt, sondern dass auch das, was in den Kapitalmarkt fließt, oft aus Europa abfließt. Wir sehen aber eine gewisse Veränderung, wenn man sich die Altersstruktur anschaut und in Umfragen genau analysiert, wer investiert wo oder wer hat welche Anlageprodukte, dann ist es so, dass Jüngere da durchaus risikobereiter sind. Man muss aufpassen, da gibt es nicht auch gewisse Anlageklassen, gerade Kryptoassets, Kryptovermögenswerte, die durchaus sehr, sehr riskant sind und wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss. Das kann man sich leisten, wenn man sich das leisten kann, aber da muss man schon sehr viel auch Vermögen haben, um dort wirklich erfolgreich sein zu können, weil die Volatilität sehr, sehr hoch ist und sehr große Unsicherheit damit.
Also im Einstieg würden Sie das niemandem raten?
Das würde ich niemandem raten und insbesondere nicht in einem Umfang, der eben irgendwie auch auch ein größerer Umfang, ein größerer Teil des Vermögens ist. Das ist eine sehr, sehr hohe Spekulations, eine sehr starke Spekulation, die man da vornimmt. Und die meisten wissen das, glaube ich, gar nicht, wie stark die Spekulation ist.
Jetzt hat Österreich ein Doppelbudget geschnürt. Kann man darüber streiten, ob das wirklich ein Sparbudget ist, weil es ja zum Beispiel auf höheren Einnahmen beruht und Sparen, unter Sparen versteht man ja doch etwas anderes. Aber die Tatsache ist, dass wir immer noch zusätzliche Schulden aufnehmen, dass wir schon einen relativ hohen Schuldenstand haben und dafür bei steigenden Zinslasten auch natürlich mehr Zinsen bezahlen. Wie viel Zinsen können wir uns als Österreich leisten?
Ja, jede Zinszahlung aus dem Budget verdrängt natürlich andere, vielleicht produktivere und meistens produktivere Ausgaben. Und vor allem, es gibt ja auch investive Ausgaben in Bildung, in Forschung, in Innovation und die werden dann durch höhere Zinszahlungen verdrängt. Jetzt muss man sagen, dass wir die letzten 30 Jahre eigentlich fast schon ein sehr gutes Umfeld hatten für die öffentlichen Finanzen. Es gab die sogenannte Friedensdividende. Wir haben weniger für Verteidigung ausgeben müssen in Europa. Das betrifft ja nicht nur Österreich. Alles, was ich jetzt sage, gilt für ganz Europa. Wir hatten oft niedrigere Zinsen, insbesondere seit 2014, 15, dann bis 2022. Und wir hatten keine so starke demografische Belastung. Wenn die Gesellschaft altert, dann steigen natürlich automatisch die Kosten für Gesundheit, Pensionen. Und jetzt kommt alles gleichzeitig in gewisser Weise. Und das belastet natürlich die Haushalte. Und das führt zu schwierigen Abwägungsentscheidungen. Umso wichtiger ist es, dass man strukturell gut aufgestellt ist und langfristig eine nachhaltige Finanzierung und eine nachhaltige Ausgabenpolitik verfolgt, weil Einzeljahre werden immer schwierig sein, aber Nachhaltigkeit hilft uns dann klarerweise auch Spielräume zu erarbeiten, um eben diese Zinszahlungen nicht so hoch werden zu lassen. Und natürlich niedrigere Defizite führen zu weniger Staatsschuld und damit zu weniger Zinszahlungen. Das ist aus meiner Sicht für die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen ganz wichtig.
Aber ist es nicht in Österreich schon Tradition, dass man immer eine Ausrede findet, warum man strukturell keine größeren Veränderungen durchführen kann? Einmal ist es Corona, dann ist es die Inflation, dann ist es eine Wahl, die bevorsteht. Wie lange haben wir denn noch Zeit, damit wir strukturell wirklich etwas verändern?
Also zum einen ist es natürlich politisch nicht einfach, hier größere Reformen zustande zu bringen, weil natürlich die Betroffenheiten ganz klar sind und die langfristige Perspektive nicht zu vertreten ist. Wir sehen uns als Österreichische Nationalbank als Anwälte in der langen Frist. Wir können auch ganz offen darüber sprechen. Ich glaube, wir brauchen diese offene Debatte in Österreich und Europa über diese Nachhaltigkeit bei den öffentlichen Finanzen und gerade eben bei den Ausgabenkategorien, die besonders stark steigen. Das sind eben die demografiebedingten und da kann niemand was dafür. Das ist nicht etwas, was man falsch gemacht hat. Wir haben einfach aufgrund der Alterung höhere Ausgaben im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, im Pensionsbereich. Und die muss man langfristig stabilisieren oder eben das Wachstum abflachen, sonst haben wir immer mehr Schwierigkeiten zu finanzieren. Andererseits ist der Staatshaushalt ein großer Haushalt. Da gibt es viele Möglichkeiten, auch effizienter zu werden. Also es gibt schon viele Dinge, die man machen kann, ohne dass man Leistungen einschränkt. Aber es braucht einen starken Fokus darauf. Aber man sieht auch, dass es funktioniert. Wir hatten, ich glaube, auch das ist wichtig zu sagen, in den letzten 30 Jahren auch Jahre, wo die Defizite höher waren als jetzt. Wir hatten aber auch Jahre, wo sogar Überschüsse oder eine schwarze Null am Schluss standen. Manchmal nur sehr kurzfristig leider. Aber man sieht, man kann da schon politisch was erreichen, wenn man sich darauf fokussiert und die Konsolidierung und diese Nachhaltigkeit als ganz großes Ziel sieht. Das ist, wie gesagt, nicht einfach, aber um eben Spielräume zu haben für die Ausgaben, die wir in Zukunft brauchen und mehr Spielräume für weitere Krisen zu haben. Ich hoffe sehr, dass der Rest dieses Jahrzehnts nicht durch so viele Krisen gekennzeichnet ist, nämlich geopolitisch und weltwirtschaftlich. Aber wer weiß, was passiert. Wir müssen immer gut vorbereitet sein.
Sie waren selbst Mitglied der Bundesregierung einige Jahre. Wenn Sie sich zurückerinnern, was war der größte Hemmschuh, der gegen strukturelle Veränderungen gesprochen hat?
Der größte Hemmschuh bei strukturellen Reformen ist oft die Aufmerksamkeit für die Gegenwart. Also ich kann mich gut erinnern, wir hatten damals zuerst die Pandemie, dann kam der Energiepreisschock durch die russische Invasion in der Ukraine und man hatte sehr, sehr viele Maßnahmen, die man als Feuerlöschmaßnahmen bezeichnen kann. Die Lage war nicht einfach manchmal, sie war sogar sehr schwierig. Und das verdrängt natürlich die Aufmerksamkeit für die langfristigen strukturellen Herausforderungen. Und ich kann mich gut erinnern, als ich damals einige Vorschläge auch gemacht habe, da wird man auch nicht gefeiert dafür. Und manche Dinge konnten wir umsetzen, manche konnten wir leider nicht umsetzen, am Arbeitsmarkt zum Beispiel. Aber es, glaube ich, geht auch darum, eine Debattenkultur zu etablieren, wo nicht jede Aufregung, die es gibt bei einem Vorschlag, die völlig berechtigt ist, weil es natürlich eine gewisse Unsicherheit verursacht, wer wird wie betroffen sein, zur großen Empörung wird. Und da, glaube ich, gibt es eine gemeinsame Aufgabe der Politik, der Wissenschaft, der Medien, auch diese Dinge zu begleiten, um eben auch die Erklärungen zu liefern für was brauchen wir und warum brauchen wir das. Und niemand wird glücklich sein, wenn es vielleicht ihn oder sie trifft mit einer Einschränkung von gewissen Dingen, an die man sich gewöhnt hat. Aber im Gesamten, glaube ich, kann man ganz gut auch, wenn man es fair macht, auch Kürzungen, sogar Kürzungen, aber manchmal auch nur leichte Anpassungen, die würden schon sehr helfen, auch gut erklären und damit auch akzeptabler machen für alle.
Mhm. Kommen wir zu einem anderen Thema, zum Thema Bargeld und Bezahlen. Wie viel Bargeld haben Sie eingesteckt?
Immer ein bisschen was. Ich glaube derzeit, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr 100 Euro. Ich zahle auch immer gelegentlich noch bar, gelegentlich auch mit Karte oder mit dem Mobiltelefon. Ich versuche natürlich klarerweise auch berufsbedingt alle Zahlmethoden auch immer wieder auszuprobieren, zu schauen, wie funktioniert das, wie schaut das aus, was gibt's Neues an möglichen innovativen Möglichkeiten in den Bezahlmöglichkeiten.
Jetzt ist gerade in der jüngeren Generation ist durchaus üblich geworden, mit dem Mobiltelefon oder mit der Karte zu zahlen, weniger mit Bargeld. Es gibt Institutionen und Geschäfte, die nur noch Karte akzeptieren. Umgekehrt gibt es wieder kleine Geschäfte, die Karten erst ab einer bestimmten Summe akzeptieren oder überhaupt keine Karten akzeptieren. Ist Bargeld etwas für Nostalgiker?
Überhaupt nicht aus meiner Sicht. Und die Zahlen sprechen auch ganz klar dagegen. Wir haben immer noch 55% aller Zahlungen am Point of Sales in Österreich, die mit Bargeld erfolgen. Also die Mehrheit. Und natürlich sind das oft dann kleinere Bezahlungen, aber auch das Volumen liegt über 40% aller Bezahlungen am Point of Sale, die mit Bargeld erfolgen. Österreich ist ein Land, wo Bargeld sehr wichtig ist und das wird es weiterhin sein. Das ist keine Frage aus meiner Sicht. Wir garantieren, dass das Bargeld weiter existiert und auch angenommen wird. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt immer wieder kleinere Ausnahmen. Ich weiß, da gibt es auch Aufregung darüber, aber in Österreich ist insgesamt natürlich die Landschaft eine recht gute. Man kann eigentlich in sehr vielen Fällen bar bezahlen und auch mit Karte. Wie gesagt, kleinere Ausnahmen. Wir wollen eigentlich, dass es eine klare Pflicht gibt, natürlich auch wieder mit Ausnahmen für kleinere Geschäfte oder auch dort, wo das Bargeldhandling kompliziert ist. Das wird jeder verstehen, dass ein Flugzeug nicht so leicht mit Bargeld bezahlen kann, weil das etwas kompliziert ist im Handling. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Bargeldzahlung auch verbindlich angenommen wird von den vor allem größeren Händlerinnen und Händlern. Das ist aber auch weitgehend in Österreich verbreitet.
Die Europäische Zentralbank setzt sich sehr für die Einführung des digitalen Euro ein. Es ist für die meisten Bürger noch nicht ganz klar ersichtlich, wofür der digitale Euro gut sein soll. Frei nach dem Motto, was braucht man das? Wie erklären Sie in ein paar Sätzen, warum Europa einen digitalen Euro braucht?
Wir haben in Europa kein einheitliches, nicht bares Zahlsystem. In Österreich ist es ganz besonders so, dass wir zu 100% abhängig sind von nicht-europäischen Anbietern. Das heißt, wir sind nicht souverän.
Also Visa, Mastercard Apple Pay und so weiter.
Korrekt. Und das heißt, wir brauchen eine souveräne Lösung, auch für einen Ernstfall, aber auch im eigenen Interesse. Das schränkt die Wahlfreiheit überhaupt nicht ein und es ermöglicht eben, und das ist das Gute, dort mit dem digitalen Euro zu zahlen, wo ich gar nicht bar bezahlen kann, nämlich im Internet. Und der digitale Euro ist nichts anderes wie der Zwilling des Bargelds, mit hohem Datenschutz, mit keinen zusätzlichen Kosten und Das hilft dann klarerweise auch diejenigen, die lieber bar zahlen. Wenn sie nicht bar zahlen können, dann müssen sie nicht auf nicht-europäische Zahlungsanbieter zurückgreifen. Und das wissen, glaube ich, viele gar nicht. Auch wenn ich mit der Bankomatkarte oder Kreditkarte meines Bankinstituts bezahle, steht dahinter eine Infrastruktur von Visa und Mastercard. Und das ist auch nichts Schlechtes, aber wir sind da nicht souverän. Und da, glaube ich, gibt es einen guten Grund dafür, diese Souveränität in Europa zu haben mit einem digitalen Euro, der eben viele Eigenschaften des Bargelds überträgt in die digitale Welt.
Und warum sind genau die europäischen Banken gegen den digitalen Euro?
Naja, weil bisher natürlich der nicht-bare Zahlungsverkehr vor allem privat basiert ist und es natürlich auch hier mit Gebühren und mit den verschiedenen Marktorganisationsformen gewisse Einnahmen gibt. Aber der digitale Euro wird das auch nicht ersetzen. Und ich bin auch froh, wenn es viele private Möglichkeiten gibt des digitalen Bezahlens. Das soll sich durchsetzen, wer besser ist. Und wenn der digitale Euro in 20, 30 Jahren vielleicht nicht mehr gebraucht wird, wird man sehen, wie man damit umgeht. Aber wir haben hier etwas zu wenig Wettbewerb. Das heißt, dass die Gebühren für den nicht baren Zahlungsverkehr relativ hoch sind, teilweise gerade auch in Österreich. Und das sehen die Kundinnen und Kunden ja nicht, weil es nicht extra ausgewiesen ist. Aber
irgendwie zahlen sie es doch.
Sie zahlen es eigentlich doch, klarerweise. Mhm. Oder ein Teil zahlt vielleicht der Händler, aber letztlich zahlt letztlich alles der Konsument, die Konsumentin. Und wenn der digitale Euro dazu beiträgt, dass wir mehr Wettbewerb haben beim nicht baren Bezahlen, dann ist es auch eine gute Folge des digitalen Euros.
Mhm. Jetzt ist der Euro an sich ungefähr ein Vierteljahrhundert alt. Würden Sie den Euro als Erfolgsgeschichte bezeichnen?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Er ist die zweitwichtigste Währung der Welt. Ich kann mich gut erinnern, wie viele Bedenken es gab bei der Einführung. Und es war keine einfache Zeit, wenn man sich anschaut, was alles passiert ist nach der Banken- und Finanzkrise, dann mit der Staatsschuldenkrise in Europa. Aber der Euro hat sich durch diese schwierigen Phasen sehr gut bewährt. Und wir sind damals 1999 mit 11 Ländern gestartet. 2002 gab es zum ersten Mal Bargeld, da war Griechenland schon dabei. 12 Länder. Vor kurzem, mit 1.1. dieses Jahres, ist Bulgarien als 21. Land beigetreten. Also wir sehen, dass der Euro immer mehr verwendet wird, dass immer mehr Länder auch dabei sein wollen. Und wir sehen auch natürlich aufgrund der Entwicklung in den USA verstärkt internationale Aufmerksamkeit und internationales Interesse für den Euro. Immer mehr wird mit Euro bezahlt, immer mehr wird der Euro auch als Reservewährung verwendet. Also insgesamt ist das aus meiner Sicht eine große Erfolgsgeschichte und macht natürlich Europa stärker als ein Fleckenteppich mit vielen nationalen Währungen.
Denken Sie, dass man heute in dem heutigen Europa noch einmal eine gemeinsame Währung zustande bringen würde?
Ist schwer zu sagen. Ich glaube, der Euro ist ein gutes Beispiel und ich glaube, man sollte das auch als Motivation für andere größere Projekte nehmen. Es wird immer wieder schwierig sein, 27 Mitgliedstaaten zu einem Projekt zu vereinen. Und beim Euro hat man gesagt, ja, wir verstehen das total, dass nicht alle gleich mitmachen wollen. Da gibt es gewisse Bedenken, da gibt es nationale Identitäten, die man nicht aufgeben möchte. Wir starten mit denen, die wollen und sehen, wie erfolgreich das Projekt ist. Und wenn es erfolgreich ist, werden immer mehr dazukommen. Und wir sollten das generell, also nicht bei jedem Projekt in Europa machen, aber bei den größeren Projekten, Schengen war ja auch so ein Beispiel, der Raum ohne Grenzkontrollen. Wir brauchen einfach für 27 Staaten dann manchmal Lösungen, die zu viel Kompromisse fordern würde. Das heißt, wir starten einfach mit weniger Ländern und die Macht des Faktischen, die Anziehungskraft von guten Lösungen führt dazu, dass Europa auch bei diesen großen Projekten immer einiger wird. Und der Euro, glaube ich, ist ein gutes Beispiel und wäre vielleicht auch jetzt ein gutes Beispiel für andere Projekte, wie zum Beispiel eben die Kapitalmarktunion. Wir werden sehen, hoffentlich werden 27 Länder mitmachen. Aber ob das dann der Fall ist, wenn nicht, dann kann man auch mit einer kleineren Anzahl von Ländern starten, aus meiner Sicht.
Vielleicht können Sie nur ganz kurz erklären, was bei einer Kapitalmarktunion anders würde als jetzt?
Wir haben einfach sehr fragmentierte Regelungen, was Investitionen betrifft, was den Kapitalmarkt betrifft. Wir haben ein sehr kleinteiliges System in Europa, was Börsen, was andere Formen des Anlegens betrifft. Und die Kapitalmarktunion sollte eben hier europaweit gewisse Vereinheitlichungen bringen. Das ist nicht ganz einfach. Auch da gibt es sehr, sehr viele Unterschiede, große, auch nationale Identitäten, aber es ist für die Finanzierung von den großen Projekten die wir auch öffentlich brauchen, Energietransformation, Klimaneutralität, Mobilität, eine große Notwendigkeit, dass wir mehr Kapital in Europa behalten, das langfristig angelegt ist. Wir werden das nicht alles öffentlich finanzieren können und deswegen brauchen wir eine Kapitalmarktunion oder wie es jetzt heißt, eine Spar- und Investitionsunion, um eben auch diese großen öffentlichen Projekte zu finanzieren. Und ich rede jetzt gar nicht von den vielen Startups, Scale-Ups, den Unternehmen, die schnell wachsen wollen, die nicht genug Kapital in Europa bekommen und dann meistens in die USA abwandern oder von den USA gekauft werden.
Gut. Herr Kocher, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von Geld und Leben wieder dabei sind und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiederhören.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.